Hallo Uwe.
Hallo Fabian.
Heute haben wir uns ein dickes Brett vorgenommen. Ex Machina von 2015, ein britischer Spielfilm. Und wir fangen mal mit dem Offensichtlichen an, nämlich mit einer Leerstelle im Titel. Der literarisch versierte Zuhörer kennt den Deus Ex Machina, der in der Literatur, wir kennen das von Shakespeare oder in der Oper, am Ende aus dem Nichts auftaucht und alle Verwirrungen löst und die Geschichte zum Guten wendet. Und dieser Deus fehlt hier schon im Titel. Also wir haben noch nicht eine Sekunde von dem Film gesehen, stellen aber eine Leerstelle fest. Trotzdem, das ist mir beim Schauen des Filmes aufgefallen, gibt es so ein paar für uns Theologen ganz offensichtliche Anleihen. Zum Beispiel ist der Film gegliedert in 7 Kapitel, in 7 Tage. Und dass es hier um eine Art Schöpfungshandeln geht, wird auch durch die Anlehnung des Namens Ava, also geschrieben AVA, aber vom Klang her ganz deutlich angelehnt an die Urmutter aus dem zweiten Schöpfungsbericht, Eva, die Stammmutter der Menschheit.
Meine Vermutung, warum diese Leerstelle dort besteht, ist, denke ich, fast offensichtlich, wenn du sie eben so deutlich klar machst. Deus Ex Machina ist natürlich fast unpassend, wenn man hier das Thema betrachtet. Vielmehr könnte man ja vermuten, es ginge um ein Humanus Ex Machina. Also aus der Maschine möge so etwas, die Hoffnung des Erschaffers oder sagen wir mal fast die Schicksalsergebenheit des Erschaffers, denn so formuliert er das ja, er hält das nicht unproblematisch, dieser Unternehmer, der dort diese Maschinen baut, glaubt aber, das sei die natürliche Entwicklung, so müsse es kommen. Und er möchte aus dieser Maschine etwas machen, was in seinen Fähigkeiten und seinem Selbstbewusstsein und seiner Agierfähigkeit dem Menschen gleichkommt, aber eben besser sein wird. Aber es ist natürlich auch der Wunsch des Menschen, dort schöpferisch tätig zu sein. Also selbst der zu sein, der Leben erschafft. Und zwar Kraft seiner handwerklichen und seiner intellektuellen Fähigkeit, so wie man den Weltenschöpfer eben betrachtet, der die Partikeln gebären und dergleichen, ja eher im mystischen Sektor oder was die Jungfrauengestalt angeht, spürbar werden lässt. In diesem Fall geht es tatsächlich um den Schöpfer, der hier vom Menschen versucht wird, dargestellt zu werden.
Also diese Leerstelle im Titel bewusst gewählt und eingesetzt durch diese ja sehr schillernde Persönlichkeit, Nathan, wieder ein biblischer Name, ein Prophet des Alten Testaments, der aber getrieben ist auch von seinen eigenen Dämonen, so kann man das vielleicht sagen, da ganz abgeschieden lebt, auf seinem Landgut, unermesslich reich und landschaftlich toll gelegen, aber kein glücklicher oder kein erfüllter Mensch. Also er hat offensichtlich ein Alkoholproblem. Er sagt selber, er ist so eine Art Getriebener. Es ist nicht die Frage, ob er das macht, sondern die Frage war nur, wann das passiert, dass jemand seine künstliche Intelligenz entwickelt, die auch den berühmten Turing-Test besteht. Darum geht es ja in dem Film, um einen Turing-Test. Und ich habe mich so ein bisschen daran erinnert, das ist so ein bisschen so ein Frankenstein, habe ich gedacht. Der lebt da in den Bergen auf seinem Schloss, ja, und er schafft künstliches Leben nach seiner Auffassung und ist damit aber eigentlich total unzufrieden.
In gewisser Weise ist er sozusagen die andere Seite der Medaille des Frankenstein. Das Negativ meint ja hier nicht, das muss in aller Hinsicht das absolute Gegenteil dieser Gestalt Frankenstein, der erschafft und sein Monster sein, sondern es ist vielmehr so, das Monster wird hier gespiegelt. Frankensteins Monster verhält sich menschlich, kommt aber, weil es eben nicht sozialisiert ist, damit nicht klar. Es ist kein natürliches Wesen. Ava ist kein natürliches Wesen, handelt aber letztlich, und das ist ja die Anfrage dieses Films, ist der Turing-Test nun bestanden? Also kann man vermuten, es handelt sich hier um einen Menschen. Ava handelt komplett problemlösungsorientiert und löst ihre Probleme am Ende. Sie ist also nicht der verwirrte Frankenstein, der plötzlich Existenz, Wesen, Selbstbewusstsein hat und in seiner so Andersartigkeit auf Menschen stößt und dort eben nicht akzeptiert werden kann, sondern Ava würde akzeptiert werden, denn sie kann ihre Algorithmen, ich will mal diesen sehr aktuellen Begriff benutzen, eben so zu Rate ziehen, dass sie die Menschen darüber täuscht, wer sie ist. Die Frage wird nicht beantwortet, ob Ava sich ihrer selbst bewusst ist.
Das ist die Frage, die auch der Film selber aufwirft, durch Caleb, diesen Programmierer, der den Test durchführen soll, der sehr beeindruckt ist von den Fähigkeiten dieser künstlichen Intelligenz, aber letztendlich die Frage stellt, ich bin mir nicht sicher, ist Ava nur ein besserer Schachcomputer, denn einen Schachcomputer teste ich, indem ich mit ihm Schach spiele, aber damit teste ich nicht, ob das eine sich selbstbewusste Intelligenz ist. Und wenn Ava jetzt eine Problemlösungsmaschine ist und eine Konversationsmaschine ist, dann beherrscht sie das zur Perfektion. Aber ob sie wirklich Selbstbewusstsein hat, klärt auch dieser Film am Ende nicht.
Wenn man sich andere Filme in diesen Genres anguckt, die sich um das Verhältnis Mensch-Maschine drehen, dann haben wir vielleicht eine Seite, die das Ganze positivistisch betrachtet. Nicht immer, um zu sagen, Mensch, das ist doch wundervoll und da müssen wir hin, sondern vielleicht auch, um das Menschsein an sich mal anzufragen. Man könnte dann den Film Blade Runner nehmen. Und andere Filme, die eben eine große Gefahr dort verorten und aufzeigen sollen, was, wovor man sich hüten sollte, wohin das führen könnte. Also hier wird eine Angst formuliert. Ex Machina ist beides nicht richtig. Denn Ex Machina stellt ja vielmehr die Frage, die die meisten Filme, die sich um dieses Mensch-Maschine-Verhältnis drehen, stellt vielmehr die Frage, täuschen wir uns nicht in unserem Versuch, Gott zu spielen? Gibt ja auch andere Filme, die das dann eher so auf biologistische Weise tun. Also wenn wir Gene manipulieren, was kommt dabei raus? Die großen Gefahren. Hier möchte der Mensch Gott spielen, indem er etwas Menschenartiges schafft. Ohne aber, und das ist das große Symbol dieses Filmes, meines Erachtens jedenfalls, ohne aber selbst begriffen zu haben, was ist der Mensch? Wenn wir sozusagen den Ingenieuren die Deutungshoheit darüber lassen, was ist der Mensch, die wiederum nicht hinreichend rückgreifen auf die Philosophiegeschichte, die ja seit Anbeginn des reflektierten Nachdenkens über den Menschen diese Frage nicht beantworten kann, dann könnte eine Gefahr bestehen. Zumindest die Gefahr, dass man sich darüber täuscht, was ist der Mensch? Er ist jedenfalls nicht das, was mir einredet, hallo, ich bin auch eine Person. Nehmen wir heute sowas wie, jeder kennt das, seine Siri oder Ähnliches. Die werden immer geschickter gestaltet, bis wir möglichst am Ende das Gefühl haben, dort mit einer Person zu reden. Aber die Frage, ist das eine Person, wird dabei wenig tangiert. Und wir geben uns gerne dieser Täuschung hin, weil es uns leichter fällt, mit einer Person zu agieren, als mit einer Maschine, der zwei Augen aufgemalt sind. Also wir wollen schon immer näher dahin. Aber je ähnlicher es wird, und das zeigen Untersuchungen, desto skeptischer sind wir dem gegenüber, weil wir selbst eine Identitätsverwirrung erfahren. Also bin ich vielleicht das auch? Und das ist ja auch eine Frage, sind wir sozusagen biologische Maschinen? Ist diese Maschine vielleicht der bessere Mensch, wenn sie Probleme besser lösen kann? Ex Machina stellt uns diese Fragen direkt vor die Nase. Wir können nicht drum herum, liefert aber keine Antworten, sondern fordert auf, sich diesen Fragen mutig zu stellen, denn das Ende ist ja denkbar bedrückend.
Der ganze Film ist denkbar bedrückend, was aber auch an der Machart liegt, in diesem unterirdischen Haus, von dem Filmischen her sehr geschickt gemacht, mit so einer beklemmenden, klaustrophobischen Stimmung, die da erzeugt wird durch die Kameraeinstellungen. Und Ava verlässt das Haus am Schluss des Filmes, ja, und steht in einer Fußgängerzone oder an einer Straßenkreuzung und man sieht aber nur die Schatten der vorbeigehenden Leute. Und das hat mich erinnert an Platos Höhlengleichnis. Mm. Also wir haben Ava, die in einer Höhle lebt und eigentlich von der Realität nur die Schatten kennt, die sie über das Internet kennengelernt hat. Also sie ist sozialisiert, nicht wie das Frankenstein-Monster, das nicht sozialisiert ist. Ava ist sozialisiert, aber über das Internet, nämlich die Programmierung, die ihr zugrunde liegt, ist das Blue Book, diese Internetsuchmaschine, die der Bauer Nathan damals entwickelt hat. Und alles Wissen über die Welt, was in ihr ist, kommt aus den Anfragen an dieses Blue Book. Und dann steht sie am Schluss in der realen Welt und schaut, ob das, was tatsächlich passiert, mit den Ideen, die sie in ihrem Kopf hat, übereinstimmt.
Würde man sich auf diese Beobachtung, auf dieses Bild so einlassen, mit der Assoziation, die du bringst, würde das aber auch auf eine positive Deutung verweisen, nämlich könnte man daraus dann wiederum verstehen, Daten alleine reichen nicht. Also wenn wir die Maschine immer mit mehr Daten füttern und vielleicht die Problemlösungsansätze dann eben nur durch mit Daten füttern ergänzen, dann können wir uns nicht sicher sein, aber eine Möglichkeit, die Wahrheit zu erkennen, also der Weg aus der Höhle, der Blick zur Sonne ist ja dann der Blick auf das Wahre statt auf die Schatten. Das würde ja dann bedeuten, wenn wir diese Maschinen immer mehr integrieren in unser wahres Leben, also außerhalb einer rein digitalen Welt, dann bestünde Hoffnung, sie sozusagen für das Menschliche zu vereinnahmen. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine Intention gewesen sein könnte. Es ist aber auf jeden Fall eine faszinierende Interpretation.
Eine andere philosophische Anleihe des Films ist ja an die Theorien Wittgensteins, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts gewirkt und geschrieben hat. Das Blue Book ist ein Zitat an das blaue Buch, das Notizbuch von Wittgenstein. Das wird auch thematisiert in dem Film selber. Da muss man gar nicht bewandert für sein, um auf diese Idee zu kommen. Aber in Nathans Schlafzimmer hängt ein Bild und ich vermute mal, dass das ein Original ist, weil Nathan natürlich unglaublich reich ist.
In dem Film ist es.
In dem Film ist es ein, ne, der hat also nicht nur Jason Pollock, sondern auch Gustav Klimt in seinem Haus hängen und im Schlafzimmer hängt das Porträt von Margarete Stoneborough Wittgenstein, der Schwester des Philosophen Wittgenstein, die Klimt gemalt hat in einem weißen Kleid, ganz berühmtes Gemälde. Und Ava zieht sich zum Schluss, bevor sie das Haus verlässt, dann ein weißes Kleid an und geht an diesem Gemälde vorbei. Also filmisch ist das fast schon mit der Nase reingedrückt. Ja, würde man jetzt bei kleinen Katzen machen, die nicht stubenrein sind, damit auch wirklich jeder das sieht. Ja. Hier geht es eigentlich nicht um Platon, sondern um Wittgenstein.
Und ich als kleine Katze, die in ihre Hinterlassenschaften dort gedrückt werden soll, verstehe das dann natürlich und auch gerne so, dass Wittgenstein als Sprachphilosoph, als Hermeneutiker hier zu Rate gezogen die Frage aufwirft, ist denn, wenn wir über die Menschen sprechen, das nicht sowieso eine Verhandlungssache der Sprache? Also wenn wir uns offensichtlich so sicher sind, was der Mensch ist, es sei denn, wir werden danach gefragt, was es ist, aber solange ich es fühle, dann bin ich mir sicher, ein Mensch zu sein, dann könnten wir sozusagen diese Ebene des Mensch-Selbstverständnisses auch auf Ava übertragen. Denn wie sie sich versteht, werden wir nicht begreifen und wird uns auch nicht gesagt. Die Algorithmen, die dahinter stecken mögen, sind so komplex, dass das nicht aufgelöst wird. Also könnte es auch die Aufforderung sein, sich einfach zu hinterfragen, haben wir denn überhaupt einen konsistenten Begriff vom Menschsein? Und auch das fragt Ava ja an.
Und jetzt zum Schluss dann noch für uns die Fragen als Theologen, würde uns das reichen? Würden wir sagen, eine Maschine, die komplex denkt und komplexe Probleme lösen kann, so wie Ava das ja tut, und dann die Frage offen lassen, hat sie jetzt wirklich Selbstbewusstsein oder nicht? Nehmen wir jetzt mal an, sie hat Selbstbewusstsein, beantworten wir uns zum Wohle des Argumentes diese Frage jetzt einfach mal so positiv, könnten wir sagen, da exe homo, da ist der Mensch.
Zumindest die Frage nach dem, was wir als Theologen für wesentlich für das Menschliche halten, nämlich das Wissen um die eigene Sterblichkeit, die Hoffnung auf ein Mehr als das reine Existieren, wenn wir das als wesentlich zum Menschsein begreifen und eine Maschine das könnte, müssten wir uns ernsthaft die Frage stellen, ob der Mensch der Einzige wäre, der sozusagen im Besitz des göttlichen Funkens, also der Seele, wäre. Die Frage ist, selbst wenn eine Maschine zu einem Selbstbewusstsein käme, und ich kann mir nicht vorstellen, wie ein Algorithmus das schaffen sollte, ist damit auch nicht verbunden, dass eine transzendentale Perspektive mit hinzukommen muss. Und die halte ich für zumindest die Fähigkeit zur transzendentalen Perspektive, zu mehr als das, was ist, ist für mich ein unumgänglicher Bestandteil des Menschheitsbegriffs. Und ich sehe nicht, dass ich den einer Maschine, wie auch immer geartet und wie komplex und wie selbstbezüglich oder reflexionsfähig zuschreiben könnte.
Also bleiben wir, was die Frage angeht, erstmal gelassen. Der Turing-Test ist auch immer noch nicht bestanden.
Und selbst wenn.
Und für die Hörer, die es interessiert, mögen das gerne nachlesen, worum es sich dabei handelt bei dem Turing-Test. Aber wir geben eine dringende Empfehlung, sich diesen Film anzusehen.
Unbedingt, ebenso wie viele andere, die sich um diese aktuellen Fragen drehen, schauen Sie auch den aktuellen Blade Runner, beide am besten, wobei der zweite noch einmal gegenwartsbezogener ist. Auch Automata, ich habe das gerade nochmal nachgeguckt, ein Film von 2014, unbedingt durchaus zu empfehlen, auch wenn er etwas einfacher produziert ist. Stellen Sie sich diesen Fragen, seien Sie mutig, wenn Sie es nicht sind, die Maschine hat keinen Mut.
Ein schönes Schlusswort. Alles Gute.